Gute Nachrichten, das Patriarchat ist vorbei. Herzlich willkommen zum Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute spreche ich mit Antje Schrupp. Hallo, Antje.
Hallo, Philipp. Gute Nachrichten, ne?
Wir schmunzeln schon, weil so einfach ist das mit der Abschaffung des Patriarchats doch nicht. Vielleicht für unsere HörerInnen, die dich, warum auch immer, noch nicht kennen oder erlebt haben. Antje Schrupp ist Journalistin, Buchautorin, feministische Vordenkerin, YouTuberin. Und Antje schrieb ein Buch, nämlich eines mit einem sehr, sehr langen Titel. Auch darüber haben wir schon geschmunzelt im Internet, wie das am Verlag vorbeiging. Gerade eben erst erschienen im Aufbauverlag Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern. Wow.
Ja, der Titel, der kam ja vom Verlag selber. Also das, die Lektorin, die hat dieses postpatriarchales Chaos, was in dem Buch natürlich vorkommt, sofort gesagt, das muss der Titel sein. Ich hatte so einen langweiligen Titel vorgeschlagen wie Feminismus in gefährlichen Zeiten oder so. Und sie sagte, nein, postpatriarchales Chaos, das ist es.
Also wir müssen der guten Nachricht vom Beginn dieses Podcasts quasi die frohe Botschaft nehmen, denn eine These von dir, ganz verkürzt, ist, das Patriarchat mag zu Ende sein oder dem Ende entgegengehen, aber es ist nicht abgelöst durch
das Paradies.
Tja, eine feministisch geprägte Welt oder das Paradies oder wie man das auch immer ausdrücken möchte, sondern eben durch dieses von dir gerade eben schon erwähnte postpatriarchale Chaos. Wir machen ja keinen Buch-Podcast, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ist das postpatriarchale Chaos?
Wenn wir uns auf die Nachrichten schauen und gucken, was US-Präsidenten momentan so machen, wie die Weltwirtschaft aus den Fugen gerät, wie Populismus, Hass und generell Wahnsinn sich breit machen, dann finde ich, dass das Chaos sich eigentlich selbst erklärt, wenn man so auf die Welt schaut. Und viele Leute haben ja auch den Eindruck, dass man den Überblick verloren hat, dass es nicht mehr die alten klaren Ordnungen gab, wo man sich einordnen konnte in links oder rechts oder in irgendeine Weltanschauung, sondern dass man ausgeliefert ist einer unübersichtlichen Zeit. Ja. Und auf die Idee, das Postpatriarchal zu nennen, bin ich eigentlich schon länger gekommen, weil die These, dass das Patriarchat zu Ende ist, im Feminismus nicht so ganz neu ist. Also die Erzählung, dass der Feminismus und die Freiheit der Frauen so eine Art Zeitenwende gebracht haben, das haben auch schon Feministinnen vor mir vertreten. Einfach deshalb, weil die Schwäche des Patriarchats ja auch schon lange zu sehen ist. Also dass diese alten patriarchalen väterlichen Instanzen einen Einfluss verloren haben, das finde ich auch eigentlich evident. Ne? Also die schon seit den 68ern sind ja die alten Autoritäten letzten Endes gestürzt worden. Die Kirchen haben nicht mehr diesen Einfluss, den sie früher hatten. Regierungen müssen sich ganz anders rechtfertigen. Der Neoliberalismus hat ja auch so alte Werteordnungen zerstört letzten Endes. Das heißt, dass dieses System der väterlichen, männlichen Vorherrschaft so Risse bekommen hat, ich finde das auch recht evident. Und deswegen hat mich eine Diskussion gestört, die es auch im Feminismus gibt, wo neuerdings oft gesagt wird, das Patriarchat kommt zurück. Ne? Also Trump schafft die Gleichstellungsgesetze ab, das Patriarchat kommt zurück. Oder irgendwelche Influencerinnen filmen sich beim Kochen. Mhm. Das Patriarchat kommt zurück als Dreadwives oder so. Und ich finde das halt eine völlig falsche Analyse. Das Patriarchat kommt nicht zurück, sondern wir erleben eine neue Zeit. Und diese neue Zeit muss man auch mit neuen Instrumenten verstehen und nicht in so alte Raster einsortieren.
Das Patriarchat, das machst du ja klar. Das gibt so ein gibt ja so einen feministischen Spruch, unter dem Patriarchat leiden auch die Männer, ja. Mhm. Aber das Patriarchat, würde ich sagen, hat ja eine gewisse Regelhaftigkeit. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist diese neue Zeit gekennzeichnet durch den Wegfall dieser Regeln, die durchaus auch die Männer eingeregelt hatten.
Das Patriarchat war eine Ordnung, in der die Väter oben standen und die Kinder, die Frauen und so weiter unten. Aber es gab ein kohärentes Wertesystem. Es gab ja, es gab einen höheren Sinn, dem auch die Männer und auch die Patriarchen untergeordnet waren. Ne? Sowas wie Familie, Vaterland, Gott. Ne? Und es war eine Ordnung, die auch Dinge geregelt hat und auch zumindest plausibel machen konnte, dass das Allgemeinwohl irgendwie im Blick ist, dass es darum ging, die Welt gut zu ordnen. Dagegen haben wir Feministinnen immer gekämpft, weil wir nicht einverstanden waren mit der untergeordneten Rolle, die die Frauen dabei spielen sollten. Aber insgesamt konnte man darüber diskutieren, ist die Ordnung gut oder schlecht. Und wir haben halt jetzt ein System von Herrschaft, das sich eben nicht mehr diesen höheren Werten verpflichtet fühlt, sondern einfach nur, wer kann mehr Geld machen, wer hat mehr Macht. Und man kann deshalb auch sich nicht, man kann es nicht so gut vorhersehen. Es ist Willkür im Spielen. Wir wissen nicht, was Trump morgen macht. Er hat keine kohärente Weltordnung. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass Parteien irgendwie gut regieren, weil die auch nur nach dem nächsten Wahlergebnis oder so gehen. Ich habe in meinem Buch eben diesen schönen Satz gefunden aus Fluch der Karibik, wo Captain Jack Sparrow irgendwo sagt, take what you can, give nothing back. Also nimm, was du kriegen kannst und gib nichts zurück, als das Motto der Piraten. Und deswegen so als Bild, wir haben es nicht mehr mit Patriarchen zu tun heute, sondern mit Piraten. Und das ist so eine symbolische Umlegung. Da kommen viele Leute, sagen, aber Piraten waren doch nette Leute, das war doch Johnny Depp, die sind doch gut. Genau, meine These ist halt, dass in diesem neuen Chaos sowohl Chancen als auch Gefahren stecken. Die Gefahren sind viel größer als im Patriarchat, weil die Piraten eben keine Werte haben. Aber es gibt auch Chancen, weil diese alte Ordnung halt auch wirklich nicht mehr tragbar war und es käme jetzt halt drauf an, eine neue Ordnung irgendwie hervorzubringen, die weder Chaos ist noch patriarchal.
Im Patriarchen steckt ja, wenn wir es jetzt linguistisch nicht übertreiben wollen, aber irgendwo dieser Pater mit drinne, ja. Ne, das Paternalistische, das Väterliche, Großväterliche. Mhm. Gegen das FeministInnen aller Geschlechter zu Recht angekämpft haben und ankämpfen, in vielen gesellschaftlichen Kontexten ja noch ankämpfen müssen. Ich denke da zum Beispiel an die Kirchen. Du bist ja evangelische Christin, arbeitest auch für eine evangelische Kirchenzeitung. Die Eule ist ja ein Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Lass uns mal über die Kirche sprechen. Ist das Patriarchat in der Kirche, in den Kirchen abgeschafft? Gibt es da unterschiedliche Schattierungen? Also in der katholischen Kirche ist es ja nach wie vor so, dass es keinen Zugang zum Weiheamt für Frauen gibt. Da würde ich sagen, da ist doch das Patriarchat lebendig.
Ja, genau. Also die Kirchen sind vielleicht noch der letzte Hort des Patriarchats, aber natürlich haben sie deshalb auch keine Autorität mehr gesellschaftlich. Also es gibt natürlich noch patriarchale Oasen, aber dass das Patriarchat zu Ende ist, dafür sind die Kirchen ja ein guter Beweis. Sie sind ja nicht mehr diejenigen Instanzen, die sozusagen moralische Werte vorgeben. Ne? Also was der Papst sagt zum Krieg, interessiert ja nicht wirklich. Also das hält ja jetzt keine Leute davon ab, Krieg zu machen oder so. Ne? Das ist dann so klar, der Papst muss das natürlich sagen, aber J.D. Vance setzt die Maßstäbe dessen, was Katholizismus heute in den USA bedeutet. Und der ist kein Patriarch, der ist ein postpatriarchaler Chaot. Also die Schwäche dieser alten traditionellen Instanzen ist ja ein Beleg für meine These, nehme ich als Beleg für meine These. Und die Kirchen sind da besonders stark betroffen, was den Relevanzverlust, den gesellschaftlichen Einfluss betrifft. Aber es trifft auch Universitäten und Gerichte und Parlamente. Die sind ja auch verhältnismäßig schwach, weil sie auch zum Beispiel rechtspopulistischen Meinungsmachern ausgeliefert sind. Ne? Also ein Gerichtsurteil hat nicht einfach heute Bestand qua, weil es ein Gerichtsurteil ist, sondern das wird auseinandergenommen, lächerlich gemacht und so weiter. Oder staatliche Verordnungen, das hat man an Corona gesehen. Wenn dann irgendwie eine gute Kampagne dagegen läuft, dann kann der Staat auch gar nicht mehr viel machen und wird überrollt von diesen Dynamiken. Das heißt, die Kirchen haben besonders unter dieser Situation zu leiden, sage ich mal, aber auch andere traditionell patriarchale Institutionen.
Kurz nochmal zum Patriarchat zurück, bevor wir das dann vielleicht ganz verabschieden.
Ja.
Weil ich den Eindruck habe, es ist vielleicht ein Henne-Ei-Problem. Also die Schwäche der Kirchen hat beigetragen zum Ende des Patriarchats oder hat, weil das Patriarchat zu Ende geht, die Kirche an Bedeutung verloren? Also was ist, ist es eine Wechselwirkung?
Nein, das ist, ja, das ist bedingt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Ursache, Wirkung. Also das müsste man jetzt mal erforschen. Ich glaube, ein Einschnitt gewesen ist sicherlich der Erste Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat sozusagen gezeigt, dass diese traditionelle bürgerlich-männliche Ordnung nicht mehr funktioniert hat oder zu sehr viel Toten und zu sehr viel Leid führt. Und danach ist ja dann auch nach dem Ersten Weltkrieg kam ja dann das Frauenwahlrecht, kamen die Arbeitergesetze, also kam die Emanzipation sozusagen der bis dahin untergeordneten Personengruppen. Und die Kirche hat damals sich entschieden, und das, glaube ich, war ihr Fehler, sich auf die Seite der Reaktion zu stellen, sage ich mal, und gegen Arbeiterbewegung, gegen Sozialismus, gegen Feminismus zu kämpfen. Und damit hat sie sich etwas früher noch ins Ausgeschossen als die anderen Instanzen, die zumindest versucht haben, diesen gesellschaftlichen Wandel noch irgendwie mit abzubilden. Und das war meiner Ansicht nach der Todesstoß für die Kirchen, wie wir sie kennen. Die haben das dann versucht, in den 80er, 90er Jahren mit bisschen Liberalismus wieder wegzumachen. Aber das war zu spät. Da hatten sie ihre Autorität schon verloren, weil sie einfach sich da parteiisch genau auf, sagen wir mal, ins falsche Team gestellt haben. Aber trotzdem haben auch die anderen Institutionen nicht verstanden, wie grundlegend dieser Wandel gewesen ist, der mit diesem Autoritätsverlust der alten Bürgerlichkeit, der männlichen Bürgerlichkeit einhergegangen ist. Und dann hat sich das natürlich über die Zeit entwickelt. Also die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse haben sich verändert und vor allen Dingen dadurch, und das ist ein zentraler Punkt meiner These, das Patriarchat hat sich nicht selbst abgeschafft, sondern die Frauen haben es abgeschafft, die sich ihres eigenen Wertes bewusst geworden sind. Das alte Patriarchat hat davon gelebt, dass die Frauen es mit unterstützt haben. Das sieht man auch ganz stark bei der Kirche. Die Kirchen haben immer, die hatten zwar oben Männer, aber sie haben immer davon gelebt, dass die Frauen sie getragen haben im Alltag, in den Gemeinden, in den Familien weitergegeben und so weiter. Und damit haben die Frauen irgendwann aufgehört, weil sie sagten, also diese Art Ordnung wollen wir nicht mehr unterstützen mit dem Vater oben und wir müssen nur Kuchen backen oder so. Und dann haben sie damit aufgehört. Und das war dann das Ende des Patriarchats. Und davon ist die Kirche noch mal mehr betroffen gewesen, weil wenn da die Frauen nicht mehr mitmachen, ist halt keine Substanz übrig.
Aber leider ist damit ja nicht nur das Patriarchat irgendwie beendet worden, oder das ist jetzt sehr dunkel gemalt, sondern eben auch die Glaubensweitergabe in Familien. Ja. Und die Folgen sehen wir in der Kirchenmitgliedschaft, aber generell, sagen wir mal, im Mangel an institutionellem religiösen Leben.
Genau.
Ja, in den Gesellschaften des Westens. Das hat ja Deutschland nicht alleine. Genau.
Ja.
Ja, blöd gelaufen, ne?
Kann man sagen. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht, ich meine, man muss ja immer unterscheiden, diese patriarchalen Institutionen, die ein Thema verwaltet haben, und das Thema selbst. Also das Thema, wie kann sich Religiosität oder vielleicht auch christliche Religiosität weiterentwickeln, ist ja nicht direkt verbunden mit der Frage, wie kann sich die Institution Kirche weiterentwickeln. Man könnte ja auch sagen, vielleicht können wir die Chance nutzen, um eine Art Religiosität zu entwickeln, die nicht so funktioniert, die nicht diese Art von Institution hat.
Ah, ja, also da würde ich zustimmen zu sagen, nicht diese Art von Institution, aber ich bin stark in dem Camp derjenigen, die sagen, es braucht diese Institutionen in anderer Form. Das ist ja so die große Streitlinie, die in den letzten 10 Jahren ausgefochten wird, dass eigentlich die Linken diejenigen sind, die versuchen, die Institutionen zu stärken oder zu erhalten, ja, während die Institutionenkritik inzwischen von rechts kommt.
Mhm.
Aber auch aus meiner Demokratieerfahrung hier im Osten Deutschlands ist die Schwäche der Institutionen, der Kirchen, der politischen Parteien, andere gesellschaftliche Systeme, ist ja evident und hat negative Folgen. Ja?
Mhm.
Vor allen Dingen, wenn man das auch auf das Religiöse mal zieht, da gibt es ja den großen religionssoziologischen Streit immer zwischen Individualisierungsthese und Säkularisierungsthese. Da neige ich der Säkularisierungsthese stärker zu als der Individualisierungsthese, die irgendwie sagt, ja, Religiosität, das ist das kann man überall finden. Wenn man hier im Osten guckt und ehrlich guckt, bin ich der Meinung, kommt man eigentlich auf den Trichter ganz schnell, dass Religiosität dort ist, wo religiöse Institutionen am Werk sind. Mhm. Und außerhalb von Kirche oder eben auch von anderen Religionsgemeinschaften das Gespräch über religiöse Themen eigentlich abnimmt.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so gegenüberstellen kann. Also diese Frage stellt sich ja auch in Bezug auf andere Themen, also in Bezug auf Bildung zum Beispiel. Ne, sind Universitäten die richtigen Institutionen, um Bildung zu organisieren? Oder ist unser Rechtssystem die beste Institution, um sowas wie Gerechtigkeit zu installieren? Sind unsere Arten von Parlamentarismus, ist das die geeignete Institution, um Politik zu organisieren? Das sind alles parallele Diskussionen und überall führen wir die Frage, müssen wir diese Institutionen zerstören und neue entwickeln oder müssen wir sie reformieren, so bis sie ganz anders sind? Und das halte ich eigentlich für eine egale Frage, weil sie müssen ganz anders werden. Ob das jetzt durch Reformen passiert oder durch Zerstörung und Wiederaufbau, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja auch eine Frage dessen, wie wir uns entscheiden. Aber ich habe eine Skepsis inzwischen gegenüber den Versuchen der Reform, weil die in den letzten 40 Jahren schlicht nicht funktioniert haben. Also das Thema, dass wir es reformieren müssen, wissen wir ja schon so lange, aber es funktioniert nicht. Und gerade in den Kirchen kann man sagen, die Reformunfähigkeit ist schon sehr krass gewesen.
Ja.
Und es muss jetzt erst dieser Crash kommen durch die total abreißenden Kirchenmitgliedszahlen, bis überhaupt mal irgendwas in Gang kommt. Und ich habe auch im Bereich der Politik zum Beispiel, kann ich mich noch dran erinnern, als die AfD anfing, groß zu werden, da haben immer ganz viele, auch Linke, Grüne und so weiter, haben gesagt, jetzt müssen wir den Parlamentarismus retten, die Demokratie retten und so weiter. Und das stimmt natürlich einerseits, aber andererseits muss man doch sehen, dass diese Art postpatriarchales Chaos in diesem Patriarchat seine Vorläufer hatte. Hm. Diese Institutionen, die wir jetzt alle genannt haben, die hatten einfach einen grundlegenden Konstruktionsfehler im Ausschluss der Frauen. Alle diese Institutionen haben ursprünglich Frauen explizit ausgeschlossen aus ihren Entscheidungsprozessen. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt müssen wir sie emanzipieren, jetzt kommen sie rein, aber eigentlich ändert sich dadurch nichts.
Ja.
Das war dieser Denkfehler, der bei den Kirchen so besonders stark war, weil sie sich der Reaktion angeschlossen haben, war natürlich bei den anderen Institutionen auch so. Die haben gedacht, jetzt sind die Frauen gleichgestellt, na schön, dann machen wir so weiter wie bisher, nur halt auch mit Frauen. Mhm. Und dass es aber ein systematischer Umbruch ist, das haben die alle nicht wahrhaben wollen. Und jetzt stellt sich halt raus, aber einfach so weiter geht halt nicht. Wir müssen was grundsätzlich ändern. Bisher schaffen sie das halt nicht. Also es ist.
Ja, also ich würde ja eine Lanze brechen für den Reformismus, weil die haben sich ja schon auch mal verändert. Also die Universitäten, genauso wie die Kirchen, sind in Deutschland ja nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert oder auch noch zur Zeit der Weimarer Republik. Also heute haben wir natürlich auch Superintendentinnen und Bischöfinnen und Kirchenpräsidentinnen, genauso wie es in den Universitäten Professorinnen gibt. Die große Welle der Reform hat ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden, von Anfang der 60er Jahre an bereits, nicht erst durch die 68er. Im Hochschulwesen auch in den Kirchen, ja, je nach Konfession unterschiedlich schnell. Nach Region manchmal auch, das sieht man ja, wo die Frauenordination eingeführt wurde und wo das noch sehr viel länger gedauert hat. Da würde ich sagen, das hat natürlich den Menschen, die tatsächlich in diesen Institutionen leben und arbeiten, viel Gutes beschert. Und ich denke, auch das ist ein Argument für heute, an den Institutionen weiterzuarbeiten, also reformistisch zu denken, weil es ja jetzt auch Menschen gibt, die in diesen Institutionen besser leben sollen, als so fatalistisch zu sagen, ach, mit denen habe ich gar nichts am Hut. Da sind mir die Schicksale dieser Menschen auch egal. Der andere Punkt ist aber, und da stimme ich dir völlig zu, Frauen und andere, ich sage jetzt mal Minderheiten, die wir in unserer Gesellschaft noch haben, gliedern sich in dieses System ein, werden in dieses System, so wie es ist, inkorporiert, aber bleiben dann ganz auch in dem Gepräge, wie es vorher war. Also das sieht man ja auch an den leitenden geistlichen Frauen in der evangelischen Kirche ganz stark.
Ich habe, als Bärbel Wartenberg-Potter in Ruhestand gegangen ist, die war ja eine der ersten evangelischen Bischöfinnen, hat sie hier in Frankfurt einen Vortrag gehalten, hat so ein bisschen Bilanz gezogen und hat gesagt, so, ich bin als Feministin da reingegangen mit dem Wunsch, dieses Amt neu zu füllen. Aber es hat nicht funktioniert, weil das Amt mich mehr geprägt hat, als ich das Amt prägen konnte. Und ich glaube, dieses Dilemma, das erleben sehr viele Frauen. Deshalb, ich habe das so erlebt, dass so in den 80er, 90ern ein großer Aufbruch war unter den Frauen in der Kirche, in Ämter reinzugehen. In dem Wunsch, wenn wir jetzt zu den Ämtern gehen, dann können wir die Kirche verändern und zu einer religiösen Institution machen, so wie wir uns eine religiöse Institution vorstellen. Viele haben halt einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Jetzt ist dieser Elan weg. Es gibt keinen Drang von Frauen mehr, unbedingt irgendwelche Ämter haben zu wollen. Ich glaube, diese Enttäuschung, die müssen wir bearbeiten. Warum hat es nicht funktioniert, durch Zugang zu den Institutionen substanziell was zu verändern? Und ich glaube, dass der Grund ist, dass die Institutionen, so wie sie sind eben inhärent männlich sind. Die sind auf männliche Bedürfnisse ausgerichtet. Und einfach nur reinzugehen, ändert sie nicht automatisch, sondern man muss einen Plan haben. Ich bin ganz für Reformen und für reformistisches Vorgehen, weil das ja immer weniger Leid und Schaden verursacht als eine harte Revolution oder eine Katastrophe. Nur wir haben da zu wenig drüber nachgedacht, wie man dann so eine Reformation dann auch tatsächlich hinkriegt. Hm. Einfach nur Frauen zu emanzipieren reicht definitiv nicht aus, weil irgendwann bleiben die Frauen wieder weg und es hat sich nichts geändert und die Institution verliert da noch mehr an Ansehen. Also solange die feministische Theologie groß war, war die Kirche ja auch noch wichtig oder interessant. Jetzt, wo die Frauen sich nicht mehr dafür interessieren, interessiert sich halt gar niemand mehr dafür. Also, ja.
Also ich fand den Gedanken, den du gerade gesagt hast, deshalb auch sehr spannend, weil wir ja in allen Kirchen, aber auch in der evangelischen Kirche, anschließend an das Machtthema, was sich wiederum an den Diskurs über sexualisierte Gewalt anschließt, darüber gesprochen haben im letzten Herbst und seither, wie man Macht in der Kirche besser verteilen kann. Und ein Bild dafür war auf der IKD-Synodentagung 2025 der Platz am Tisch der Entscheidung. Mhm. Und da habe ich schon gegrübelt und gesagt, naja, bloß weil man am Tisch der Entscheidung mitsitzt, ändert sich das Setting des Tisches nicht.
Genau.
Da gab es spannende Vorschläge von wegen, mal eine wohnungslose Person in eine Synode zu berufen. Da habe ich große Bauchschmerzen dabei, nicht wegen der Person, sondern wie soll die wirksam werden in dem Setting, wie sich so eine Synode arbeitet und dann so stellvertretend für einzelne Gruppen. Und das Ganze zieht sich ja bis in die Quotenfragen hinein. Welche Quoten braucht es noch? Wir haben Jugendquote, es gibt eigentlich sowas wie eine Frauenquote auf bestimmten Ebenen der Kirche, in der evangelischen Kirche längst. Anderswo wird über die Einführung richtiger, festgeschriebener Quoten auch diskutiert, in der Bayerischen Landeskirche vor allen Dingen. Und was die Anzahl der leitenden Geistlichen angeht, nähern wir uns der Parität. Wenn jetzt noch 2, 3 Frauen mehr gewählt werden, dann ist Parität hergestellt. Das ist ja eine Diskussion, die du auch in deinem Buch aufmachst, nämlich eigentlich so ein innerfeministischer Streit zu sagen, geht es um Identität, geht es um Repräsentation oder muss es eigentlich um was anderes gehen?
Genau.
Jetzt bin ich nicht total geschult in feministischer Theorie. Das meiste weiß ich, weil ich mit Carlotta Israel natürlich seit Jahren die Sektion F-Kolumne in der Eule mache. Das heißt, sie schreibt die, aber ich darf die lektorieren, da lernt man eine Menge dabei. Es gibt aber diese zwei, ich würde fast sagen, Lager im Feminismus. Geht es um Repräsentanz von verschiedenen Identitäten oder muss es eigentlich um was anderes gehen? Oder habe ich dich da völlig missverstanden?
Ja, genau, es muss um was anderes gehen. Es ist aber vielleicht auch ein Missverständnis, weil ich glaube, soweit ich habe mich ja viel mit der Geschichte der Frauenbewegung und des Feminismus beschäftigt und keine wirklich ernstzunehmende Feministin hat je gesagt, es geht um die Repräsentanz von Frauen als Identitätsgruppe. Wenn überhaupt Leute auf Repräsentanz gesetzt haben, dann immer mit der Hoffnung, dass durch die Repräsentanz was substanziell verändert werden würde, ne? Nicht einfach, um dabei zu sein. Aber das ist auch so eine männliche Sicht. Für die Männer ist es unheimlich wichtig, repräsentiert zu sein. Das sieht man ja auch, wenn sie einmal ein bisschen vielleicht in die Nähe der Minderheit geraten, sind sie ja gleich ganz, ganz böse, aber das ist nicht das Thema. Luisa Moraro, die italienische Feministin, hat mal gesagt, die Frauenbewegung wollte die Welt verändern und dann kamen die Männer und haben uns die Gleichstellung angeboten, als Ersatz sozusagen. Und das war aber nie das, was gewollt wurde. Die Frage ist nur, ist Gleichstellung hilfreich für die Weltveränderung oder ist sie Hindernis dabei? Und ich bin immer schon Team Hindernis gewesen, weil ich finde, dass so Quotenregelungen einfach zu Konformismus erziehen. Weil natürlich, wenn du in eine bestehende Institution jetzt zwangsweise so und so viel Frauen reinholen musst, und das ist ja das Empfinden der Männer, die da eine Quote vorgesetzt kriegen, dann erstens bist du nicht besonders enthusiastisch bei der Sache, zweitens ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Frauen, die dann da reinkommen, die am meisten angepasstesten sind, also diejenigen, die am wenigsten verändern wollen, und vor allen Dingen es ist schon ein völlig falsches symbolisches Setting. Die Frage ist, was ist das Ziel des Feminismus? Und meine These in dem Buch ist, dass das Ziel des Feminismus erstmal ist, die Subjektivität von Frauen freizusetzen. Also zu lernen, dass es wichtig ist, was Frauen wollen. Also nicht, dass sie irgendwo repräsentiert sind, sondern dass ihre Wünsche und ihre Ideen und ihre Vorstellungen wichtig sind. Das müssen die Frauen selber sich erstmal klar machen, weil noch meine Eltern und Großeltern haben ja gesagt, du hast nichts zu wollen. Das war so ein Spruch, den Mädchen früher gehört haben. Das war nicht die Aufgabe von Frauen, was zu wollen. Die Aufgabe von Frauen war, ihre Rolle zu erfüllen. Und die Rolle waren woanders hervorgegeben. Auch die Kirchen haben sich da schön hervorgetan, diese Rollen zu definieren. Nein, es kommt drauf an, was Frauen wollen. Und die Frage ist, wie kann man das in eine Kultur reinbringen? Und das geht nicht über Quoten. Ich wünsche mir eine Welt, wo Männer sich dafür interessieren, was Frauen wollen. Wo die selber merken, wenn hier keine Frauen in unserem Gremium sind, dann können wir ja gar nicht erfahren, was Frauen wollen. Also können wir gar keine guten Entscheidungen treffen. Ja. So müsste das sein. Und ich glaube nicht, dass man das mit Quoten erreicht.
Ich gehe mal noch eine andere Kurve weiter. Weil ich gerade gestern erst die neueste Episode des In Bed With The Right Podcasts gehört habe mit Adrian Dow und Moira Monaghan, hoffentlich richtig jetzt erinnert. Die haben über die Lux-Maxing-Bewegung gesprochen. Ganz spannend, das führe ich jetzt nie weiter aus. Aber eine Krux war, dass man es dort mit Männern, mit jungen Männern zu tun hat, die dringend anweisungsbedürftig sind und das auch markieren und sagen, ich will eigentlich Anweisungen bekommen. Ich möchte, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Hier eben Lux-Maxing, also eine bestimmte Art und Weise der Körperoptimierung, ja, nach bestimmten sehr patriarchal geprägten Maßstäben. Aber da hat es natürlich bei mir auch Klick gemacht und habe gesagt, ja klar, das Patriarchat hat, so wie du das geschrieben hast, den Männern auch gesagt, was sie zu tun haben. Genau. Dieses Bedürfnis, gesagt zu bekommen, was man jetzt als nächstes zu tun hat und wie man sich zu verhalten hat, in welchen Rollen, mit welcher Identität man lebt, das Bedürfnis ist ja nicht verschwunden, bloß weil das alte Angebot an Relevanz oder auch an Vorschreibungskraft verloren hat. Ja, also es gibt heute kaum noch Gesetze, die Männern was sagen. Man muss sich die Gesetze selber geben. Du hast jetzt gerade gesagt, die Frauen müssen entdecken, was sie wollen. Das gilt doch aber für die Männer ganz genauso.
Ja, aber was Männer hatten ja schon immer Möglichkeiten auszudrücken, was sie wollen. Männer waren ja, sie konnten Politiker werden, sie konnten ja irgendwas werden, wo sie dann was zu sagen haben. Sie konnten ja innerhalb dieses Patriarchats aufsteigen. Aber zu dieser patriarchalen Ordnung, die wir eben geerbt haben und die heute noch virulent ist, gehört auch, dass Männer auf keinen Fall auf Frauen hören. Zumindest sobald sie erwachsen sind. Also das haben wir auch unter Corona gesehen, wie dieser irgend so ein Intendant gesagt hat, ich lasse mir doch von Angela Merkel nicht sagen, wann ich mir die Hände waschen soll. Und das Wichtige war nicht das Händewaschen, sondern von der Frau lasse ich mir das doch nicht sagen. Und wir haben ganz viele Beispiele dafür, dass diese Gleichstellung nicht dazu geführt hat, dass Frauen Autorität haben, in dem Sinn, dass man hört, was sie sagen, auch dann, wenn sie was anderes sagen, als man selber sowieso schon dachte. Wir haben das im Zusammenhang mit Frau Gebrosius-Gersdorf gesehen, als die vorgeschlagen war als Verfassungsrichterin, wo die Diskussion nicht war, sie hat eine andere Meinung als wir und deshalb lehnen wir sie ab, sondern die Argumentation war, sie hat eine Meinung und deswegen ist sie nicht qualifiziert. Und diese Idee, dass Frauen noch immer danach bewertet werden, wenn sie so eine Position innerhalb der bestehenden Institutionen kriegen sollen, ob sie eine Meinung haben, die dazu passt. Hm. Und wenn sie eine andere Meinung haben, dann wird das eben verstanden, als sie ist nicht qualifiziert. Und das ist dieses Missverständnis. Wir brauchen Institutionen, wenn wir wieder zurückkommen, Reform oder Zerstörung, dann brauchen wir Institutionen, die es akzeptieren und sogar wollen, dass Frauen kommen, die diese Institutionen hinterfragen. Weil das ist der Zweck der Sache, ne? Und das sehe ich momentan kaum. Also in der Kirche sehe ich das kaum. aber auch nicht in den anderen Institutionen. Und deswegen bin ich so ein bisschen ratlos. Deswegen glaube ich auch, dass diese Reformation nicht gelingt, die dann diese Flanke für das postpatriarchale Chaos öffnet. Denn natürlich ist der Grund, warum irgendwelche Gotteskrieger die Religion jetzt völlig verhunzen und warum irgendwelche Faschisten die Politik verhunzen und so weiter und irgendwelche Schwurbler die Bildung und Universität verhunzen, das liegt natürlich daran, dass diese Institutionen reformunfähig waren. Und das spitzt sich halt so zu. Je weniger die sich verändern, desto größer sind sie angreifbar durch diese Chaoten, die halt wirklich, wirklich gefährlich sind. Viel gefährlicher, als das Patriarchat jemals war.
Ich glaube, dass das, was du sagst, dass das Patriarchat nicht zurückkommt in dieser Vulgär-Zeitdeutungssicht, die da manchmal vorgetragen wird, da stimme ich dir zu. Ich glaube aber, dass wir schon in einer Hochzeit von Frauenhass erleben.
Ja.
Und ich glaube, dass der paradoxerweise auch eine Reaktion ist auf die Gleichstellung. Also dieser virulente Frauenhass hat ja was damit zu tun, dass man quasi, das ist doch das, was man im Netz die ganze Zeit sieht.
Mhm.
Ja, eigentlich nur dann, wenn eine Kamera angeht und eine Frau davor steht.
Na klar.
Das ist schon krass. Ich meine, die Reaktion kann natürlich nicht sein zu sagen, okay, wir nehmen die Frauen aus der Öffentlichkeit raus. Ja, um Himmels Willen. Das ist ja noch mal krasser, ja, weil da geht ja auch der Respekt vor der Frau und Mutter mit den Bach runter, der das Patriarchat ja ausgezeichnet hat.
Genau, insofern ist das ja auch ein Zeichen für das Ende des Patriarchats, dass nämlich dieses Geschlechterarrangement nicht mehr funktioniert. Und was diese Frauenhasser sozusagen vielleicht intuitiv verstanden haben, ist, dass sich die Welt grundlegend ändert, dadurch, dass man Frauen ernst nimmt. Und dass diese Reformer oder die Institutionenbewahrer sich irren, wenn sie meinen, ist doch nicht schlimm, wenn wir jetzt Frauen mitmachen lassen, das wird sich doch dadurch nichts ändern, nur dass jetzt Frauen mitmachen. Sondern es wird sich viel ändern und vielleicht auf einer unbewussten Ebene merken die das, dass das das zentrale Thema ist, über das wir seit 100 Jahren reden, nur dass die bestehenden Institutionen es eigentlich ignoriert haben, weil sie es klein geredet haben. Und ich denke deshalb, das ist ein Grund dafür, warum diese ganzen rechtschaotischen Bewegungen, die ja sehr disparat sind innerhalb untereinander, ne? Also irgendwelche Evangelikale und irgendwelche neoliberale Silicon Valley, die haben ja keine gemeinsamen Ziele oder Werte, aber sie können sich an dem Punkt Frauenhass einigen. Das ist sozusagen das, was die alle verbindet.
Genau.
Und deshalb müssen sie auch eigentlich ganz unabhängig von ihrer persönlichen Meinung, müssen sie auch Frauenhass performen, wenn sie im Netz sind. Daran erkennt man sie. Sie haben verstanden, dass sich an diesen Geschlechterfragen einfach tatsächlich sehr vieles entscheidet in Bezug auf die Zukunft unserer Strukturen, unserer Zivilisation, könnte man sagen. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen lame, wenn die Bewahrer des Bestehenden sagen, Frauen sind doch auch Menschen, so. Also eigentlich ändert sich doch gar nichts. Wir müssen doch nur, sondern sie müssten offensiv sagen, ja, es hat sich was grundlegend geändert und wir eignen uns das positiv an. Wir füllen das. Wir schaffen daraus eine neue Ordnung, die das feiert, dass wir jetzt Frauen zuhören. Dass wir geschlechtliche Freiheit haben und Vielfalt. Wir nehmen das als unser Erkennungsmerkmal auf der anderen Seite, aber das tun sie nicht. Sie versuchen das sozusagen teilweise Appeasement, teilweise übernehmen sie ja diese rechten Takes, teilweise tun sie so, als wäre das Thema gar nicht mehr da, weil wir sind doch alle schon gleichberechtigt, aber sie verstehen nicht, warum das so ein zentrales Thema bei den Rechten ist und deshalb finden sie auch keine Gegenstrategien.
Das liegt vielleicht doch daran, dass wir in den Institutionen das mit einem Elitenproblem zu tun haben, insofern als dass das Leute sind, die anders als dieser Online-Frauenhass, der ja ursprünglich mal aus so einer Insel-Community entsprungen ist, dem längst entwachsen ist und unterschiedliche Ausprägungsformen angenommen hat. Insels, also involuntary celibate Männer, die unabsichtlicherweise zölibatär leben.
Mhm.
Also jetzt mal ganz flach gesprochen, die niemand abbekommen haben, keine Frau. Ja? Da steckt dieser Schmerz, den du jetzt gerade beschrieben hast, bei den Institutionen ja ganz stark drin. Die Institution ist hier also das Sexualleben. Ja?
Mhm.
Ich glaube, unsere Institutionen sind in erheblichem Maße auch von Männern geprägt, die diesen Schmerz nicht haben.
Ja.
Man wünscht ihnen ja auch niemanden. Aber das sind halt Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Bildungsstandes, aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit privilegiert sind.
So ist es.
Und im Grunde genommen den Abschiedsschmerz vom Patriarchat vielleicht noch gar nicht genug zu spüren bekommen haben.
Sie können bei sich zu Hause noch simulieren, dass alles in Ordnung ist mit dem Patriarchat. Und deswegen sehen Sie nicht, dass diese Incels vielleicht die Lage der Welt besser analysiert haben als sie selbst, nur halt keinen Ausweg daraus wissen. Ja. Deswegen ja auch der Untertitel und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern. Wir brauchen Feminismus, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. Und dann könnte man auch mit Feminismus kann man auch diese Nöte der Incels sehen und ernst nehmen. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Maike Stoverock kennst, eine Biologin, die auch feministische Bücher schreibt, die hat Female Choice zum Beispiel geschrieben, also über die Entstehung, wie überhaupt Patriarchat entstanden ist und so weiter. Und sie hat eben gezeigt, dass Patriarchat nicht bedeutet oder in den größten Teilen Zeiten nicht bedeutet hat, dass Männer über Frauen herrschen, sondern dass einige Männer über alle Frauen und die meisten anderen Männer herrschen. Und da kommen wir jetzt wieder hin. Wir hatten halt so eine Phase der Prosperität, wo praktisch jeder Mann eine Frau haben konnte. Und alle Männer sind gleich, bedeutete, alle können gleichermaßen ihre eigene Frau unterdrücken. Und das ist ja auch ein Konsens, der ausgesetzt ist. Ne? Weder sind die Frauen noch gezwungen zu heiraten und irgendeinen Mann zu nehmen, sodass dann auch der letzte Hampel eine Frau abgekriegt hat, sage ich mal, egal was er sonst konnte oder zu bieten hatte, sondern wir sind ja auch wieder zurück auf dem Weg in eine Welt, wo wenige Männer alle anderen Männer beherrschen.
Ja.
Und das ist nicht ganz neu und auch da braucht man eben eine Analyse, die versteht, wie man Geschlechterbeziehungen ordnet, oder einen Vorschlag dafür hat, wie man Geschlechterbeziehungen ordnen kann, ohne dass es patriarchal wird, aber auch ohne dass es chaotisch und unterdrückerisch wird.
Hm. Du hattest gerade vorhin ein Stichwort gesagt, zu dem ich gerne zurückkommen wollte, weil ich die Vermutung habe, dass da vielleicht so eine Lösung drin steckt, weil es da nicht nur um ja ethisch-moralische Tipps geht, bitte seid jetzt gleichberechtigt, hört zu, ja, ihr lieben Männer, sondern weil damit eine andere symbolische Ordnung im Grunde genommen angesprochen ist. Und ich rede natürlich von der Amtseinführung von Sarah Mullally als Erzbischöfin von Canterbury, die ich sehr beeindruckend fand, weil überall in diesem Kirchraum Frauen aktiv waren, manchmal als Gemeindemitglieder, als Bischöfin, als Priesterin, in unterschiedlichen Funktionen, Kreuzvorträgerin, bis halt zur Hauptperson an diesem Tag, Erzbischöfin Mullally. Mich hat dieser Gottesdienst bewegt, das habe ich im Eule-Podcast ja schon mal gesagt, weil ich das wirklich als so eine Form von wiedergutmachender Gerechtigkeit empfunden habe, die Präsenz von Frauen in diesem Gottesdienst.
Mhm.
Das hat mich ein bisschen auch mit der Kirche versöhnt, die sonst sich ganz anders darstellt. Die Männer waren ja trotzdem da und die haben in der symbolischen Ordnung ja auch eine Funktion gehabt. Also der eine hat zum Beispiel ihr den Amtsschwur abgenommen. Das war sogar ein Bischof aus Afrika.
Mhm.
Und in diesem Trennungsprozess der anglikanischen Kirche spielt das ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und da hat dieser Schwur ja was ausgelöst. Also sie hat sich damit ans Amt gebunden, aber natürlich hat sich die Kirche jetzt auch an sie gebunden. Also das ist so eine andere symbolische Ordnung. Und ich habe gesagt, da ist für die vielleicht viel stärker als für uns Deutschen nach Bultmann und allen anderen entmystifizierten Protestanten schon nochmal von Bedeutung, dass die jetzt da richtig eingesegnet ist. Und damit ist eigentlich auch ein Wort tatsächlich von oben gesagt über diese Frauen, über ihre Stellung, dass sich Menschen vielleicht gar nicht gegenseitig einreden können oder überzeugen können.
Das interessante Phänomen ist dein Enthusiasmus darüber, weil es zeigt, wie viel Hoffnung darauf liegt, dass Frauen vielleicht diese alte Ordnung oder etwas von dieser alten Ordnung noch retten können. Und ich glaube, diese Hoffnung ist berechtigt. Das kann sein. Also es kann sein, dass wenn wir jetzt anfangen, und das würde ich auch hoffen, ich bin nur nicht so euphorisch vielleicht wie du, weil ich sage, das warten wir erstmal ab, aber ich glaube...
Das ist ganz neu, dass mir im Eule-Podcast mal jemand Euphorie vorwirft.
Ja, nein, also du hast ja jetzt mit großer Begeisterung von diesem Gottesdienst gesprochen und ich glaube, dass du ganz recht hast, wenn du da eine neue symbolische Ordnung siehst. Und ich glaube, dass das stimmt, aber so einen ähnlichen Enthusiasmus hatten wir mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Also diese erste Frau irgendwo waren sozusagen diese Art Hoffnung war sehr groß. Und ich glaube auch, dass es stimmt, dass wir Frauen an den Spitzen brauchen. Und zwar Frauen, die auch Sachen verändern wollen, die eine Mission haben und die wir dann auch mal machen lassen, dass das ein möglicher Ausweg aus unserem Dilemma und Problem ist. Und vielleicht werden wir irgendwann sagen, guck mal, damals hat's angefangen umzuschlagen und es wurde alles wieder besser. Vielleicht. Aber deswegen kommt es jetzt drauf an, was wir mit den wenigen Frauen, die bereit sind, sowas zu machen, in so eine Posten reinzugehen, wie wir die unterstützen können. Und das ist meine Frage. Ich sage jetzt nicht, wir sollen alle Revolutionärinnen werden oder alle Bischöfinnen und angepasst werden, sondern meine Idee ist ja zu sagen, wir sollen Frauen bei dem unterstützen, was sie wirklich wollen. Und wenn eine Frau wirklich Bischöfin werden will, sollten wir die unterstützen, und zwar auch mit ihren Veränderungsimpulsen, die sie da reinbringt, und sie nicht klein machen und gucken, ob sie genauso Bischof ist wie alle anderen Bischöfe von Canterbury bisher, sondern sagen, nein, mach, wie du findest, dass es sein soll. Und genauso sollten wir aber auch Frauen unterstützen und begleiten, die sagen, ach, dass diese alte Institution interessiert mich nicht, ich gründe jetzt meine eigene Kirche und mache das anders. Ja, ich glaube nicht, dass der Streit ist, was ist der bessere Weg, sondern was uns als Gesellschaft hilft, ist zu verstehen, dass wenn von irgendwo positive Impulse kommen können, dass das von Frauen ist, die was machen wollen, die eine Vision haben, und dass es wichtig ist. Ja, mich hat tatsächlich neulich auch ein junger Mann nach einer Lesung gefragt, was kann ich als Mann denn tun, um das zu unterstützen? Und da ist der einzige Rat, den ich ihm gesagt habe, interessiere dich für das, was Frauen wollen. Frag die Frauen in deiner Umgebung, was ihre Ideen sind, was ihre Vorstellungen sind, was sie sich wünschen. Und nicht, um dann zu sagen Ja und Amen, sondern um dich dann ernsthaft damit auseinanderzusetzen.
Du und ich sind ja viel in Medien unterwegs, ne?
Ja.
Du triffst viel mehr Menschen auch im tatsächlichen Leben als ich hier in der Thüringer Provinz. Aber wir sind auch Medienmenschen. Und da schauen wir natürlich auch auf die Extremfälle. Das ist so eine Medienlogik, weil die klicken gut, die lassen sich verkaufen, beziehungsweise steckt da irgendwie die Hoffnung dahinter, dass dann Leute die Erzeugnisse dahinter kaufen. Es gibt eben Fernsehdokus über die Manosphere, aber nicht so sehr über den Männerbastelkreis oder Handwerkerkreis oder über das Fahrradcafé oder über Großmütter und Großväter, die am Ort migrantischen Kindern beim Lesen lernen helfen. Aber ich würde meinen, die Größen, die tatsächlichen Größenverhältnisse sind ja genau umgekehrt zur Medienlogik. Diese Befreiung hat ja zu einem sehr großen Teil auch schon stattgefunden, auch für die Männer, die sich davon frei haben machen können, zu sagen, ich muss immer diesem Bild entsprechen, ich muss so leben wie mein Vater oder mein Großvater.
Ja, einerseits, es gibt aber ganz verheerende Statistiken darüber, wie viele Männer Sachbücher von Frauen lesen. Also das Verhältnis ist ganz, 1:8 oder sowas, also ganz schlecht. Es gibt ein ganzes Genre, das ist jetzt auch wieder in den Medien, aber es ist so eine Tendenz, die ich wahrnehme von Männern, die guten Feminismus von schlechtem Feminismus unterscheiden. Also es ist heute nicht mehr antifeministisch, sondern man sagt, die Feministinnen haben recht, die Feministinnen nicht. Es gibt diese Logik bei vielen Männern, wenn du willst, dass ich dich ernst nehme, musst du mir das erklären, sodass ich es auch verstehe. Also diese Anspruchshaltung, erklär mir das, wie du es meinst. Und nur wenn ich es verstanden habe, dann ist es legitim sozusagen. Mhm. Und es gibt auch immer noch die, gerade bei profeministischen Männern oder Männern, die sich so verstehen, dass sie sich nicht inhaltlich ernsthaft mit dem, was Frauen schreiben, auseinandersetzen. Also das, was wir jetzt machen, das finde ich sehr gut, weil du dich für mein Buch interessierst. Aber tatsächlich sind die meisten Rückmeldungen, die ich auf meine Bücher bekomme, von anderen Frauen und nicht von Männern. Männer sagen dann, oh, ist ein schönes Buch, Gratulation und toll, stellen sie es auch in den Schrank oder so. Aber eine tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung, die ist viel sehr, sehr selten. Und deswegen glaube ich, dass es nicht so banal ist, diese Sache. Interessier dich für das, was Frauen sagen. Interessier dich wirklich dafür, im Sinne davon, dass du dich damit inhaltlich auseinandersetzt. Kritisch gerne.
Ja, weil das ja auch bedeutet, sich selbst wirklich auf ein Feld zu begeben, was nicht das eigene Spielfeld ist. Das ist also fast auch eine Frage von Mut.
Ja, es ist aber doch die Welt, um die es geht. Die Welt haben wir doch gemeinsam.
Ja, aber jetzt, also da würde ich fast, also ich bin da unbedingt dafür, aber ich kann verstehen, dass das natürlich viel, viel mehr Mut braucht, zu sagen, ich begebe mich auf ein anderes Begriffsfeld, mit dem ich nicht aufgewachsen bin. Wenn ich jetzt eine Rezension über dein Buch schreiben müsste, ja, muss ich ja nicht.
Würde mich sehr interessieren, was du da schreiben würdest.
Ja, ich glaube, da steckt zum Beispiel ein Teil der Antwort auf die Frage dahin, warum es im Moment so wenig Rezensionen gibt. Das wird ja im Feuilleton besprochen, ne? Warum gibt es so wenig Rezensionen? Ja, weil man das dann so gut, also ich meine das jedenfalls, so gut gelesen haben muss, dass man sich eine Kritik zutraut.
Ja.
Und dann kommt noch so eine zweite Ebene jetzt bei deinem Buch dazu, wenn ich als Mann eine Rezension darüber schreibe, dann muss es nochmal wasser Dichter sein.
Genau.
Oder es wird halt einfach eine Lobeshymne. Das sehen wir in unserem Kulturbetrieb auch ganz häufig.
Das sehen wir
aber auch schon. Ja?
Ja.
Also ich bin ja auch in der Kirche manchmal erstaunt, wofür Frauen gelobt werden, weil mit weniger gegenderten Qualitätsmaßstäben das auch nie viel besser ist. Ja? Also das sehen wir ja auch in der digitalen Kirche recht häufig. Mhm. Wir sagen, ja, nee, aber gut geschrieben ist es trotzdem nicht, was du da jetzt gerade machst. Ja?
Und das ist halt ein Teil, das, wo sich auch, sag mal, die Anti- chaotische Fraktionen, wenn wir jetzt mal so aufteilen, die Chaoten, die die Welt für sich ausplündern wollen und wir, die wir das verhindern möchten. Mhm. Ein großer Teil von denen, die das verhindern wollen, drücken sich um diese Arbeit, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was eine Ordnung sein könnte, die postpatriarchal ist, also nicht auf diesen klassischen Geschlechterhierarchien aufbaut. Und das ist schon viel Arbeit, aber die Frauen haben ja auch diese Arbeit immer aufbringen müssen. Wir mussten ja immer, wenn wir uns philosophisch äußern, mussten wir das alles verstanden und gelesen haben. Man kann sich halt zu einem Thema nicht äußern, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. So ist die Welt. Und es wäre aber wichtig, das zu tun. Mhm. Weil nur mit Feminismus können wir die Freiheit erobern. Also man muss, ich glaube, dass das ja auch sehr, sehr tiefe Wurzeln hat. Von daher habe ich auch Verständnis, aber alleine dieses Training, das ich als Frau von klein auf hatte, dass ich bei jeder Information erstmal abwägen musste, bin ich damit gemeint oder nicht? Ja, ist das jetzt ein Buch von Männern für Männer, aus dem ich auch was lernen kann? Oder ist es ein Buch über Frauen, das mich tatsächlich betrifft, weil ich auch eine Frau bin? Ich kann das beides, weil das marginalisierte Personengruppen von Anfang lernen. Aber Männer lernen, also weiße Männer lernen das nicht. Die sind immer gemeint. Also wenn es ein allgemeines Buch ist, ist es immer auch ein Buch um sie persönlich. Sie sind immer mit der Hauptperson identifiziert. Und das ist schön einerseits, aber es macht natürlich auch bequem, weil man nicht diese Arbeit macht, zwischen sich und der Allgemeinheit zu differenzieren und zu überlegen, was betrifft mich persönlich und was betrifft mich jetzt persönlich nicht, ist aber trotzdem von allgemeinem Interesse. Und deswegen muss ich da nicht abschalten, nur weil ich persönlich gerade nicht betroffen bin. Hm. Das ist was natürlich aus 5000 Jahren Patriarchat, sage ich mal, herrührt und man nicht in 10 Jahren verändern kann. Aber man sollte doch mal damit anfangen, diese Differenzierung zu üben zwischen, das ist was über die Welt aussagt, auch wenn ich persönlich nicht gemeint bin oder wenn ich persönlich das in meiner Erfahrung nicht nachvollziehen kann. Das ist ja immer so ein Einwand von Männern. Ich erlebe das aber ganz anders, als ob das ein Argument wäre.
Ja.
Wenn ich die ganze Philosophiegeschichte anschaue, ich habe das als Frau immer ganz anders erlebt, weil ich ja gar nicht gemeint war, aber trotzdem ist es doch interessant für mich.
Ja.
So, und das ist notwendig.
Ich möchte zum Schluss nochmal auf diesen Gedanken der Disruption im Grunde genommen hinaus, also der kreativen Zerstörung. Das ist ja Silicon Valley-Denken.
Mhm. Move fast and break things. Bam,
bam. Genau, aber eine kreative Zerstörung, kann es die geben überhaupt im postpatriarchalen Chaos? Oder macht man sich damit im Grunde genommen dann mit diesen Disruptionsdenkern der Tech-Oligarchen gemein? Also haben wir überhaupt noch die Wahl zwischen Disruption und Institutionenbewahrung?
Ja, nee, haben wir eigentlich nicht, weil die Institutionen, ich halte deren Zerstörung für unaufhaltsam, wenn sie sich nicht nachhaltig reformieren. Und ob sie das tun, habe ich nur begrenzt Einfluss drauf. Die Frage, die sich für mich eher stellt, ist nicht Disrupt, also Zerstörung oder Rettung, sondern die Frage, Rettungsversuch unternehmen oder sterben lassen, Sterbebegleitung sozusagen. Und ich würde sagen, das ist eine Frage der persönlichen Vorlieben. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Sachen. Ich glaube, es ist beides gut. Das Wichtige ist, das Arbeiten an einer neuen, tragfähigen Ordnung oder an Ordnungsstrukturen, die tragen können. Und das, glaube ich, kann man innerhalb von gefährdeten Institutionen genauso gut wie außerhalb. Also man kann ja Praktiken erfinden. Irgendwann werden wir dann sehen, ob die Institution überlebt hat oder nicht. Und dann führen wir das zusammen. Aber dieser Aufbau an neuen Ordnungen, wo man den dann genau macht, das kommt drauf an, wer man ist, ob man gerne in Gremien sitzt oder ob man das hasst, ob man lieber allein am Schreibtisch sitzt, ob man lieber selbstverwaltete Gruppen hat, ob man gerne Förderanträge schreibt oder nicht. Ich glaube, das ist sekundär. Und ich mache auch die Erfahrung, dass man gut zusammenarbeiten kann. Also in vielen feministischen Gruppen, in denen ich bin, sind Leute, die durchaus in Institutionen arbeiten, ne, die politische Arbeit machen oder in der Kirche irgendwelche Positionen haben. Aber es sind auch Leute, die da rausgegangen sind, weil sie das nicht ertragen haben. Und das verhindert aber nicht, dass wir zusammen neue Ideen oder neue Praktiken entwickeln können. Wichtig ist, dass man nicht die Hoffnung oder die ganze eigene positive Energie daran festmacht, ob sich die Institutionen retten lassen. Ich finde, das ist was Lähmendes. Diese Angst, die Institution könnte zu Ende sein, die lähmt. Es ist, finde ich, ein befreiender Gedanke zu sagen, auch wenn die Institution stirbt, geht die Welt nicht unbedingt unter, sondern es kommt vielleicht was Neues. Und es ist vielleicht auch wichtiger, dass man das Sterben noch positiv gestalten kann. Haben wir ja beim individuellen Leben auch, ne? Also das, was stirbt oder zu Ende geht, bedeutet ja nicht, dass es in dieser Endstrecke noch Gutes bewirken kann. Also ich würde es eher so verstehen, zu sagen, die Welt ändert sich, die Institutionen werden in ihrer bisherigen Form nicht überleben. Meine Aufgabe sehe ich dran, diesen Prozess irgendwie konstruktiv zu begleiten.
Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern, heißt das neue Buch von Antje Schrupp. Neben, keine Ahnung, bei wie vielen Büchern sind wir? 20 Bücher?
Nee, eher so ein Dutzend.
Ein Dutzend anderen Büchern, ganz vielen Artikeln, Auftritten, Interviews, die ihr lesen könnt von Antje Schrupp. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Eule-Podcast warst.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
Und wir hören uns im Eule-Podcast wieder mit dem Monatsrückblick. Dann April 2026 mit Michael Kreder und mir, zwei Kerle, reden dann wieder über die Nachrichtenthemen des Monats. Liked und teilt gerne diese Podcast-Episode und den Eule-Podcast, folgt uns auf Social Media und noch viel wichtiger, schließt doch bitte ein Eule-Abo ab. Alle weiteren Informationen dazu auf eulemagazin.de/abo. Tschüss!
Tschüss!